Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah,
Lin
und Sarah.
In der heutigen Episode sprechen wir, weil es ja bereits unsere 30. Folge ist, über das Podcasten und wieso wir das eigentlich machen. Danach besprechen wir T. Kingfishers Erzählung Thornhedge, die noch nicht in deutscher Übersetzung vorliegt. Ja, wer von euch beiden möchte uns die aufregende Geschichte erzählen, wie wir dazu gekommen sind, das hier zu machen?
Ja, Sarah, du hast gefragt, hey, wollen wir einen Podcast machen? Und du hast halt dann noch ein zweites Mal gefragt, bis wir halt dann irgendwann Ja gesagt haben. Das ist meine Erinnerung dran. Und ich glaube, es hat ja auch was damit zu tun, dass halt gerade alle im Lockdown waren.
Wir wollten halt irgendwas gemeinsam machen. Wir wollten halt irgendwas uns sehen und miteinander reden und keine Ahnung was. Und da haben wir erst eben diese Buddy Reads angefangen. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie wir dann den Podcast angefangen haben. Ich glaube auch, die Sarah hat irgendwann gefragt und wir haben Ja gesagt.
Also ich glaube, ich habe auch Ja gesagt. Erstens, die Sarah ist eine, die schafft das einfach genau in den richtigen Moment, einfach noch ein zweites oder drittes Mal zu fragen, bis man halt Ja sagt. Und ich finde es halt auch einfach nett und ich habe es immer schon nett gefunden, kreative Seitenprojekte zu haben. Also ich gehe in meinen Jobs immer sehr auf, aber ich freue mich auch, wenn ich dann noch irgendwas anderes dazu habe, was regelmäßig ist, was halt kreativ ist und wo ich halt alle möglichen Interessen, sowas wie Designen und Layoutieren und ich weiß nicht was, auch ein bisschen ausleben kann.
Also ich erinnere mich schon daran, dass ich dann im Endeffekt den Stein so richtig ins Rollen gebracht habe, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja ungefähr ein Jahr, bevor wir zu Podcasten angefangen haben oder diese Idee dann wirklich ernst genommen haben, haben wir eben diese Buddy Reads angefangen. Und einer unserer ersten Buddy Reads war Ray Bearer, ein Buch, über das wir auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen haben. Wir waren mit dem Buch nicht so ganz glücklich. Also es gab durchaus Dinge, die uns gefallen haben, aber andere Dinge, die uns halt sehr gestört haben. Und niemand, gefühlt, da draußen, hat über diese Probleme, die wir da gesehen haben, gesprochen. Wir haben uns dann, zumindest ich, habe schon relativ viele YouTube-Rezensionen und sowas auch angeschaut. Und es waren immer so 4,5 bis 5 Sterne, die da gegeben wurden. Und ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt habe, ob ich mir vielleicht, weil wer von euch gemeint hat, wir sollten einen Podcast machen, damit wir unsere Meinung da irgendwie auch vertreten können. Also da war das erste Mal diese Idee, ungefähr ein halbes Jahr, würde ich sagen, bevor ich euch dann nochmal freundlich dazu gezwungen habe, dieses Projekt ernst zu nehmen. Und
ja, aber wie gesagt, du kannst es wirklich gut, du setzt einem diesen Floor ins Ohr und dann wartest du genau die richtige Länge, um dann nochmal so in die Rippe zu pieksen. Und dann kommen oft wirklich schöne Dinge raus, ja.
Und am Anfang war es ja auch so ein, hey, wir überlegen uns mal einfach mal, wie würde das sozusagen für uns aussehen, wie würden wir das gerne machen und wir nehmen halt einfach mal eine Episode auf und schauen, ob uns das überhaupt gefällt. Und es ist auch so, dass jetzt auch noch, wenn irgendjemand von uns sagen würde, das ist es für mich nicht mehr, dann war es halt ein nettes Projekt, das wir für ein paar Jahre gemacht haben und die Episoden sind ja immer noch da aus. Aber bis jetzt war es noch nicht so weit.
Genau, und vor allem, ich finde auch dieser Konsens von Anfang an, es soll schon ordentlich gemacht sein und eine passende Qualität haben, zum Beispiel von der Soundqualität, wie geschnitten wird, also dass das Hand und Fuß hat, aber gleichzeitig, es ist halt ein Freizeitprojekt, es soll Spaß machen und es soll uns auch nicht stressen und ich finde, wir haben da einen sehr guten Sweet Spot gefunden. Also die Sachen, die ordentlich gemacht werden, müssen ordentlich gemacht und Dinge, wie die uns nicht so wichtig waren, da auch ein bisschen entspannter damit umzugehen, ja.
Ja, vor allem ich bin immer oft das Glied, das dann irgendwie beim Lesen abfällt oder nicht ganz die Zeit investieren kann. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich mir jetzt den Druck damit machen muss, sondern ihr könnt da immer gut mit mir drumherum arbeiten, zum Glück.
Ja, und von dem liebt sie auch. Also es soll ja niemand dadurch zusätzlich gestresst werden. Es ist ja ein Freizeitprojekt. Mhm.
Ja. Ja, und wir hatten ja auch schon durchaus Episoden, wo Personen, und das warst nicht immer nur du, Len, muss man auch ganz klar sagen. Es war zumindest auch ich. Ich weiß nicht, ob du, Sarah, schon mal ein Buch nicht gelesen hast, aber wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, die Sarah hat immer alle gelesen. Und auch, ich glaube, immer pünktlich.
Aber wir sozusagen können ja auch, dadurch, dass wir drei sind, wenn eine Person jetzt sagt, also nicht nur aus Zeitgründen, sondern vielleicht auch hatten wir das schon, weil uns Bücher nicht gefallen, dass wir sagen, Ich will nicht wirklich, aber wenn es die anderen beiden gelesen haben, durchaus auch zu sagen, wir können das trotzdem besprechen, weil ja, wir haben ja trotzdem einen Eindruck, wir beginnen zumindest im Normalfall alle die Bücher und dann lässt man sich halt spoilern oder schaut, wie die Geschichte weitergelaufen ist.
Ich finde das dann auch immer eine ganz lustige Dynamik, wenn ich jetzt zum Beispiel dann ein Buch nur zur Hälfte oder so gelesen habe und ihr erzählt mir dann einfach, was dann am Ende passiert. Das ist dann auch immer sehr, also dann ergeben sich einfach nochmal ein anderes Gespräch irgendwie.
Ja, es ist ja, wir hatten da diese Idee, hey, podcasten wir doch, man braucht nur ein Mikro und geht schon. Aber es steckt dann halt doch einiges dahinter. Und wir haben uns gedacht, vielleicht, wenn sich jetzt HörerInnen denken, hey, machen wir das doch auch, wollen wir euch ein bisschen so unsere Erfahrungen schildern, wie wir das gemacht haben.
Wobei man muss sagen, ich war relativ überrascht, wie einfach es dann doch ist. Also man braucht halt zumindest eine Person, die das recherchiert. Danke, Sarah, an der Stelle. Und das heißt natürlich, es braucht mal ein Konzept, um was soll es in der Folge eigentlich gehen, was für ein Muster haben wir. Was man dann auch braucht, ist eben ein entsprechendes Setup, wobei da reicht eigentlich, sich einmal ein ordentliches Mikrofon zuzulegen. Und ansonsten, also das Programm, mit dem wir schneiden, das ist Audacity. Das ist ein ewig altes Programm, das immer noch gut funktioniert und das eben gratis ist, also Freeware ist. Und dann braucht man, das habe ich zuvor nicht gewusst, einen Podcast-Host. Und da gibt es ja wohl auch gerade für so kleine Podcasts, die jetzt auch kein Geld einspielen und einspielen sollen, eben auch Gratismöglichkeiten. Und über diesen Podcast-Host wird dann der Podcast in alle möglichen oder kann halt in alle möglichen Kanäle eingespielt werden. So wie wir das halt machen.
Genau, also das ist super unkompliziert. Wir laden das nur einmal eben auf diesen Host drauf und der spielt es dann überall raus, wo wir hinwollen. Also ohne irgendwelche zusätzlichen Klicks oder so, das ist alles nur auf einer Plattform für uns sozusagen.
Genau, und eben die größte Nacharbeit von jeder Folge ist der Schnitt, wobei wir uns da eben abwechseln beim Schneiden. Und das war, finde ich, Sarah von dir damals auch eine gute Idee. Die allererste Folge haben wir aber gemeinsam geschnitten im Dreierteam, um auch einfach abzustimmen und so einen gewissen Konsens zu bilden. Wie schneiden wir? Was sind Dinge, die wir rausschneiden? Worauf achten wir? Was ist uns wichtig? Zum Beispiel Ems schneiden wir ja viele raus, nicht alle, aber viele. Oder auch, wenn Lacher zu laut sind, sodass sie unangenehm sind oder wenn sie dann zu sehr übertönen oder wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Oder wenn wir uns ein bisschen verplappern und wir finden, okay, die Folge wird so lang, wir müssen irgendwelche Dinge rausschneiden und das ist jetzt vielleicht nicht so relevant, dann kommt das auch raus. Genau, oder wenn wir nach Worten suchen und uns versprechen, also das sind Dinge, die wir typischerweise rausschneiden.
Genau.
Ja, und ich muss sagen, ich finde es inzwischen so lustig, ich erkenne, weil in dem Schneideprogramm, das wir nutzen, da sieht man halt die Tonspur aufgezeichnet und ich erkenne inzwischen am Bild, wann es sich um ein Ähm oder wann es sich um einen tiefen Einatmer oder einen Räusperer handelt. Also das ist wie so Amöben bestimmen.
Und das zweite, ich finde, der zweite positive Nebeneffekt damals, dass wir die erste Folge gemeinsam geschnitten haben, war, dass wir in Wirklichkeit uns einfach die wichtigsten Funktionen von dem Programm da angeeignet haben, einfach zu dritt. Und das heißt, als es dann quasi an mich das erste Mal solo ging, habe ich diese Hürde nicht mehr gehabt von wegen, oh ich Gott, ich muss mich jetzt einarbeiten, sondern ich wusste schon, ich muss vielleicht jetzt nochmal drüber nachdenken, was waren jetzt die wichtigsten Befehle, aber ich wusste schon, dass es die gibt und was zu tun ist. Und das kann ja auch oft eine Hürde sein, diese Überforderung, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das geht, ich muss jetzt erstmal quasi dieses Programm lernen, bevor ich überhaupt die Folge schneiden kann. Das haben wir uns damit schon irgendwie weggenommen, indem wir das gemeinsam gemacht haben. Deswegen finde ich, funktioniert das jetzt auch sehr smooth. Also ich weiß einfach, was zu tun ist, wenn ich eine Folge schneide.
Ja, man muss dazu sagen, also ausbildungstechnisch habe ich schon jetzt mit 3, 4 Schnittprogrammen gearbeitet, Audioschnittprogrammen. Audacity ist da wirklich ein sehr, ich sag mal, simples Tool, wo viel sehr, ich sag mal, intuitiv kommt oder man findet die Sachen sehr, sehr leicht. In anderen Programmen wie Audition von Adobe zum Beispiel sind die Sachen ein bisschen versteckter, das heißt, es ist ein bisschen komplizierter. Es kann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als Audacity, aber für dieses einfache, du willst die Ams rausschneiden, du willst Pausen kürzer machen, du willst vorne und hinten was dranhängen, was im Grunde die meiste Schnittarbeit an einem Podcast ist, sage ich mal, reicht es vollkommen. Und es ist wirklich easy zum Handhaben.
Ich muss ja sagen, ich finde es, ja, also wir haben ja in jeder Folge dieses Muster, dass wir zuerst über ein allgemeines Thema zum Lesen sprechen und dann eben erst über ein Buch. Und ich mag persönlich das Format voll gern, weil so alle immer zumindest den ersten Teil von unserem Podcast hören können. Und wenn einem das Buch so gar nicht interessiert oder man das einfach nicht gelesen hat, dann kann man einfach nach der ersten Hälfte im Podcast auch einfach aufhören. Aber ich weiß nicht mehr, wie sind wir auf diese Idee gekommen eigentlich? Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Wir wollten, das war irgendwie so das Ding, wir haben halt in dem ersten Covid-Jahr quasi sehr viel Buddy gelesen. Und das war irgendwie so dieses, hey, das ist voll was Cooles, so dieses Gemeinsame. Und das wäre vielleicht etwas, was wir eben in diesem Podcast, das wäre das Thema unseres Podcasts sozusagen, die Klammer, die wir jetzt natürlich durchaus auch immer wieder mal verlassen und dann halt über unsere Bücherregale reden. Aber vor allem am Anfang unsere vierteilige Serie zu Buddy Reads, glaube ich, zeigt schon, dass das unsere Intention war. Ich weiß nicht, ob dann einfach die Idee war, okay, auf der einen Seite wollen wir eben über diese verschiedenen Methoden oder Ansätze des gemeinsamen Lesens sprechen. Gleichzeitig wollen wir aber halt auch über die Bücher sprechen, die wir lesen. Und irgendwie hat sich das dann wohl so ergeben.
Genau, und einfach um auch ZuhörerInnen zu ermöglichen, immer zuzuhören, finde ich das eigentlich auch eine sehr nette Idee. Also ich muss mir echt gleich outen, ich höre unseren Podcast selber voll gern an. Also ich habe jetzt in letzter Zeit öfter, wenn ich einfach was ganz Entspannendes hören wollte, eine unserer alten Folgen nochmal angehört, weil ich dann eh oft schon vergesse, worüber wir da eigentlich geredet haben. Also das Buch hatten wir schon besprochen, was haben wir eigentlich darüber geredet?
Ja, es ist faszinierend. Wir haben teilweise, also zumindest wenn ich schneide, zum Schneiden dran bin, kann es schon durchaus sein, dass wir relativ früh aufnehmen und ich mir dem Schnitt dann doch noch recht lang Zeit lasse. Und es ist immer wieder lustig, wie viel man eigentlich innerhalb von ein paar Wochen schon wieder vergessen hat und dann irgendwie neu herangeht. Also wenn ich eine alte Episode höre, es kommen dann schon wieder Erinnerungen, aber es sind teilweise auch überraschende Sachen dabei. Weil ich meine, spannend.
Ich finde, was auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt in unserem Prozess war, ist, wir haben uns dann ganz bewusst andere Podcasts angehört, um zu schauen, was sind Dinge, die uns an anderen Podcasts gefallen oder nicht gefallen. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir finden das selber voll nervig, wenn man einen Podcast anfängt zu einem gewissen Thema und dann reden die mal 10 Minuten über irgendwas Privates und off-topic und haben das zum Beispiel dann auch ganz bewusst gesagt, das wollen wir nicht hören. Genau. Also das wollen wir in unserem Podcast so nicht machen.
Was nicht heißen soll, dass wir noch nie off-topic gekommen sind in unserem Podcast.
Aber wir fangen zumindest immer sofort mit dem Thema an.
Und ich glaube, wenn man unsere Podcasts länger hört, dann hat man auch ein Gefühl dafür, wer wir sind und was wir so machen. Und wir lassen ja auch durchaus Dinge aus unserem Privatleben einfließen. Aber es ist nicht so ein, was bei mir im letzten Monat los war, was sowieso ein bisschen blöd war, weil wir haben doch eine ziemliche Verzögerung zwischen wann wir aufnehmen und wann der Podcast dann online geht. Kann durchaus auch ein paar Monate Verzögerung sein. Das heißt, das wäre auch nicht irgendwie noch relevant für irgendwas.
Wir haben schon versucht, gerade von Anfang an so ein bisschen Podcast-Folgen aufzubauen, damit, wenn wir eben es gerade nicht schaffen, ein Buch miteinander zu lesen oder wenn es einfach gerade eine stressigere Phase ist, dass wir halt einen gewissen Backup haben und auf Folgen zurückgreifen können. Man muss ehrlich sagen, Moment. Im Moment haben wir das nicht. Genau, aber wir haben zum Beispiel auch schon mal, als es uns zu viel geworden ist, einfach mal eine Sommerpause eingelegt. Also wie gesagt, es soll eben auch nicht so stressig sein. Und wir haben ja auch am Anfang darüber diskutiert, in welchem Rhythmus wollen wir Folgen rausbringen. Und wir haben uns auch deshalb für einen ganzen Monat entschieden, weil wir halt jedes Mal ein Buch auch miteinander lesen müssen, unter Anführungszeichen. Und das war klar, das braucht halt auch Zeit, vor allem, weil wir ja auch andere Bücher lesen wollen. Und gleichzeitig wollten wir auch nicht einen zu großen Abstand zwischen Folgen haben. Und ich finde diesen einen Monat, das passt ganz gut. Ich kann mich auch noch auf unseren, wie gesagt, das war gerade Lockdown, auf unseren Videokonferenz erinnern, als wir Titel gebrainstormt haben. Ich weiß nicht mehr, welche Titel uns das sonst noch eingefallen wären, aber dann wäre irgendwie so ein, was ist etwas, was uns halt so ein bisschen auszeichnet, was so ein bisschen unser Merkmal ist und eben ein großes Merkmal von der Art, wie wir drei miteinander lesen, war eben immer dieses, wir schauen uns nicht den Klappentext an, wir lesen nur in die erste Seite rein und das ist, hat sich auch schnell rauskristallisiert, dass das auch irgendwie so ein bisschen ein Thema sein soll bei uns im Podcast. Und dann war so dieser, hey, wie wär's mit die erste Seite? Und ich weiß noch, das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Also da war auf einmal so eine Stimmung damit so, ja, das ist es.
Ich weiß gar nicht mehr, wem von euch beiden der Titel eingefallen ist.
Ich habe hier das Dokument jetzt offen, das es noch gibt. Wir haben einfach mal gebrainstormt, was sind so die Dinge, die wir, also um die es geht. Am Anfang ist es mir so, okay, irgendwie Seiten, Bücher, Lesen, Blättern, gemeinsames Lesen, Reden, Austausch, Plaudern, Sprachnachrichten, was vielleicht auch sogar ein ganz spannender Podcast-Name wäre, jetzt im Nachhinein gesehen. Und dann kommen schon tatsächliche Titel, nämlich Blättern und Plaudern.
Ich glaube, das hat mir auch gut gefallen.
Tee, Buch und Keks.
Keine Erinnerung mehr an das, ja.
Ich auch nicht. Und dann eben dürften wir schon bei der ersten Seite gelandet sein. Und dann war es nur noch eine Frage von, gibt es schon irgendwas, das so heißt? Und da waren wir nach einer Google-Suche eigentlich recht zufrieden damit, dass das noch recht unbenutzt ist.
Ich wusste nicht, dass es dieses Dokument noch gibt. Ich bin gerade ganz ergriffen.
Gibt es auch noch unsere alte To-Do-Liste mit was, eben Podcast-Host, welchen Anbieter, das Logo, Intro und Outro, brainstormen, Text aufnehmen.
Mit dem Logo hat sich die Sarah auch sehr viel Mühe gegeben. Ja.
Danke. Wie gesagt, das ist eine von den Dingen, die ich einfach gerne mache.
Wenn ich hier noch reingrischen darf, das Dokument ist wirklich sehr Bitte. Lustig. Wir haben dann auch so Sachen wie, dürfen wir fluchen und über Sex sprechen? Uns überlegt, also welche Altersfreigabe soll unser Podcast haben? Ich weiß nicht, ob wir das jemals definitiv beschlossen haben.
Ich glaube, der Beschluss war schon auf nicht fluchen. Ich glaube nicht, dass ich mich immer dran gehalten habe, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem, man kann halt nicht vorhersagen, wer wird diesen Podcast in Zukunft hören. Und deshalb wollten wir es auch so lassen, dass es für uns in Ordnung ist, wenn andere Menschen, die dann vielleicht auch wissen, wer wir sind und uns beruflich zum Beispiel kennen, dass die dann auch anhören können, ohne dass es uns unangenehm ist.
Genau.
Ja.
Ich muss dazu sagen, ich verwende den Podcast auch in meinen Bewerbungsunterlagen, deswegen, das war eine gute Entscheidung damals. Ja.
Und ich meine, ich habe es vergessen, in unsere Vorbereitung reinzuschreiben, aber was ich tatsächlich mit euch besprechen wollte, wie geht's, also wem erzählt ihr, dass ihr einen Podcast habt? Weil ich muss sagen, ich war am Anfang da schon ein bisschen zurückhaltend und bin da jetzt inzwischen aber auch schon offener. Wie geht's euch denn damit?
Ich war am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend. Also zum Beispiel, meinen Eltern habe ich es relativ spät erzählt, weil ich mir nicht wusste nicht, ob mir das recht ist, wenn sie das hören. Ich hätte mir keine Sorgen machen brauchen, weil es interessiert sie eh nicht. Ich glaube, meine Mama weiß nicht, was ein Podcast ist. Deswegen, es ist eh egal. Mein Bruder hat tatsächlich mal eine Folge von uns gehört, gesagt, dass sie sehr gut produziert ist. Also er ist einfach kein Leser, deswegen hört er da jetzt nicht weiter. Aber eine Folge hat er sich tatsächlich mal angehört. Ich glaube, das war die Six of Crows Folge, unsere erste Folge. Mittlerweile, wie gesagt, erzähle ich das fast allen, weil ich auch in dem Bereich, Medienbereich jetzt auch Ausbildung mache und Jobs suche und keine Ahnung was. Also steht in meinem Lebenslauf und allem drinnen. Also ich pinne das fast jedem auf die Nase jetzt.
Ich habe das meiner Familie gleich quasi erzählt, als wir das quasi unter Dach und Fach hatten. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir wohl irgendwas gefeiert, vielleicht den Studienabschluss meiner Schwester und waren bei einem Heurigen und wir hatten, glaube ich, gerade unsere erste Episode geschnitten und ich bin dann echt beim Heurigen gesessen und habe mit meinem Handy meiner Mutter das Intro quasi vorgespielt, weil das halt so richtig mit Musik und so geschnitten war und war voll stolz. Ich glaube, das ist auch schon in anderen Episoden vorgekommen. Meine Mutter behauptet zumindest, dass sie unseren Podcast sehr regelmäßig hört, also.
Ja, liebe Grüße an deine Mama an dieser Stelle.
Und im Job ist es mehr so, dass die Leute, die ich gut kenne, die wissen das. Ab und zu, wenn es halt, also es ist jetzt nicht sowas, was ich jetzt sofort jedem erzähle, aber letztens hat mich halt ein Kollege so beim Plaudern gefragt, was machst du am Wochenende? Und ich habe gesagt, Podcastaufnahme. Und er hat dann halt nachgefragt und dann habe ich halt ein bisschen drüber geredet. Ja, also dann kommt das schon.
Ich habe es einer Schulklasse erzählt, weil sie mich direkt gefragt haben, Frau Professor, haben Sie einen Podcast? Und ich bin so jemand, ich kann nicht lügen. Und ich so, ja, weil dann haben wir eigentlich über was anderes geredet und ja. Also wenn man mich direkt danach fragt, dann erzähle ich es halt. Und eben, es gibt sich einfach oft in Gesprächen mit Kolleginnen, also wenn man über Bücher spricht oder so. Und finde das auch voll nett. Also gerade die Deutschkolleginnen hören sich da jetzt einige unseren Podcasts auch immer wieder an. Liebe Grüße an alle an der Stelle.
Ich wollte gerade sagen, liebe Grüße an alle von Sarahs Kolleginnen. Ich finde auch, Lehn eben das auch in den Lebenslauf zu schreiben, wir haben uns hier halt auch ein Skillset angeeignet, das nicht jeder hat. Ich sage jetzt, es könnte wahrscheinlich so ziemlich jede Person sich aneignen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die wahnsinnigen Genies sind in diesem Bereich. Es gibt jede Menge YouTube-Tutorials zu allen Schritten des Podcastens. Aber es machen halt viele Leute nicht. Noch ein Fun-Fact. Wir treffen uns tatsächlich nicht in Person, wenn wir aufnehmen. Das ist eine Frage, die ich immer wieder bekomme.
Mhm.
Sondern wir rufen uns über Telekommunikationsmittel, sprich Skype, zusammen und jeder nimmt seine eigene Tonspur bei sich zu Hause auf. Das ist erstens praktisch, weil wir dadurch nicht so viel Zeit dafür einplanen müssen, weil wir das, also wir tun es im Normalfall schon, aber theoretisch können wir uns einfach zusammenrufen, aufnehmen, jeder liegt auf und ist bei sich zu Hause und ready, den Tag weiterzumachen. Aber vor allem brauchen wir dadurch keine besonderen Mikros, die für Gruppengespräche geeignet sind, sondern jeder hat einfach, also ich glaube, jedes unserer Mikros hat unter 100 Euro gekostet, das einfach nur dazu da sein muss, die eine Person, die eine Stimme gut aufzuzeichnen, die halt genau aus einer Richtung die ganze Zeit kommt. Und wir können dann auch sehr gut oder sehr leicht, und ich weiß nicht, wie leicht das wäre, wenn wir eben andere Systeme verwenden würden, das Räuspern von jemand anderem, der gerade nicht spricht, rausschneiden oder irgendwelche Stöße gegen das Mikrofon oder was auch immer, weil wir eben diese, weil das drei separate Tonspuren sind, die wir da gut bearbeiten können. Genau.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn wir mit einem Mikro aufnehmen würden, wäre es nicht leicht bis unmöglich, je nachdem, ob gerade jemand spricht. Und es wird viel klankier klingen, wenn wir die Sachen zusammenschneiden müssen. Und ich finde, dadurch, dass wir diese drei Tonspuren haben, können wir Dinge oft sehr seamless machen. Ich finde, das mache ich bei unserem Podcast persönlich immer sehr, sehr gerne. Ich möchte auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, manche Leute denken, es kostet vielleicht urviel, einen Podcast zu machen. Gar nicht. Also, weil ich glaube, das einzige Geld, das wir ausgegeben haben, war die Lizenz für das Lied, das in unserem Opening- und Ending-Segment spielt. Das waren Centbeträge, glaube ich.
Nein, es war schon, aber ich glaube, pro Person unter 15 Euro. Also wir haben es uns dann durch drei geteilt.
Ich glaube, das war viel billiger.
Na, 40 Euro, glaube ich.
Ich glaube, es war ja so um die 50 Euro oder sowas. Aber wie gesagt, durch drei.
Okay.
Genau. Und wichtig ist natürlich auch, dass man halt irgendwelche Kopfhörer zu Hause hat. Einfach, damit man die Stimmen der anderen nicht auf seiner eigenen Tonspur hat. Aber ich glaube, Kopfhörer hat eh. Die müssen keine besonderen Anforderungen erfüllen. Die hat eh fast jeder irgendwie zu Hause.
Und wenn wir schon in so einer Tell-All-Episode sind, dann kann ich auch sagen, ich habe schon mal vergessen, meine Kopfhörer anzuschließen und bin in den letzten 10 Minuten unserer Aufnahme draufgekommen. Das heißt, auf meiner Tonspur waren alle anderen auch drauf. Das war dann sehr mühsam zum Schneiden, aber es war auch reparierbar.
Ich hatte schon mal, dass ich... Also ich hatte so große Over-Ear-Kopfhörer, die auch ein Mikro haben. Und anscheinend bei meinen Einstellungen habe ich dann über das Mikro von meinem Kopfhörer aufgenommen und nicht über das gute Podcast-Mikro. Und ich glaube, die Sarah hat das damals geschnitten und es tut mir immer noch sehr leid. Aber deswegen ist immer so, kurz vor der Aufnahme, der checkt in, die Sarah sagt, hören uns alle über die Kopfhörer, haben alle das gute Mikro angeschlossen.
Genau, also dann heißt, wir haben uns auch von Anfang an immer versucht daran zu erinnern, was sind so typische Fehlerquellen und uns zum Anfang ein bisschen diesen Check zu machen, kann da jetzt gerade irgendwas der Fall sein. Auch so, also hat eh jeder genug Speicherplatz am PC, dass das kein Problem darstellt, dass am Ende dann auf einmal das abbricht oder so. Genau. Aber bis jetzt ist es relativ, also sehr problemfrei gelaufen, muss man sagen. Ich klopfe jetzt auf Holz. Aber
ja.
Ich bin ja so ein Mensch, der sich am Anfang gern alle möglichen Dinge einfallen lässt, was alles schief gehen könnte, und die ganz krassen Szenarien wären noch nicht in Kraft getreten.
Nachdem wir jetzt all eure Fragen zu unserem Podcast beantwortet haben, probably, würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter und sprechen über das Buch Thornhedge von T. Kingfisher. Ich werde einfach mal anfangen, euch den ersten Satz zu sagen, beziehungsweise die erste Seite zu erklären. Und zwar, der erste Satz lautet: In the early days, the Wall of Thorns had been distressingly obvious. Dilettantisch auf Deutsch übersetzt heißt es: In den frühen Tagen war die Dornenhecke beunruhigend offensichtlich. Und auf dem Rest der ersten Seite wird diese Dornenhecke ein bisschen beschrieben, wie groß sie ist und was das auch mit der Umgebung macht und auch, dass dieses herumliegende Land nicht einer Wüste gleicht, aber doch schon sehr brach liegt, sage ich mal. Das ist so der Eindruck, den wir auf der ersten Seite mal von der Situation mit dieser Dornenhecke bekommen. Wem würdet ihr dieses Buch denn empfehlen?
Leute, die schneller ein Buch lesen müssen, damit sie die nächste Folge noch rechtzeitig aufnehmen können. Weil es ist eine Novelle, muss man gleich dazu sagen. Es sind, ich glaube, knappe 200 Seiten. Wenn überhaupt, nein. Wie viel sind es?
125 in Print.
Okay, es hat 125 Seiten. Also es ist ein relativ dünnes Buch. Also prinzipiell, wenn man was Kurzes lesen möchte, ist das auf jeden Fall schon mal ein heißer Tipp.
Wenn wir von Dornenhecken, die um einen gewissen Bereich herumwachsen und verhindern, dass da Leute reinkommen, reden, denke ich, ist klar, dass es sich hier um eine von klassischen Märchen inspirierte Geschichte handelt.
Nein, wirklich?
Entsprechend würde ich es diesen, also Personen, die so etwas gerne lesen, empfehlen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man sagt, Märchen-Retellings ist nicht so meins, weiß ich auch nicht, ob man das hier mögen wird. Also ich glaube, es fällt sehr gut in diese Kategorie, in dieses Genre und darauf sollte man sich einstellen.
Ich bin auch ganz bei dir, dass man das Leuten empfehlen kann, die eben Märchen-Retellings gerne haben, aber die auch so ein bisschen gegen die Erwartungen gehen. Also es gab einfach Momente in diesem Buch, wo nicht das passiert ist, was ich erwartet habe und das war sehr enjoyable für mich.
Ja. Auch etwas, das jetzt nicht zu dramatisch ist oder zu abenteuerlich, sondern irgendwie auch einen netten Vibe hat. Also es passieren schon Dinge, keine Frage, aber es ist trotzdem, ja, also ich habe das Gefühl, wenn du dich an einem Sonntag mit einer Tasse Tee im Bett vergraben möchtest und einfach irgendwas Nettes lesen möchtest, kann man vorn Hedge lesen.
Ja, es ist so ein Schlechtwetterbuch ein bisschen. So ein Regentagbuch.
Vielleicht auch, wenn man sagt, man will mal einen Buddy-Read mit jemandem ausprobieren und will mal was Kurzes lesen, um sich nicht gleich was Längeres einlassen zu müssen. Das geht, glaube ich, bei dem Buch auch ganz gut.
Ja, ich fand, es war trotz seiner Kürze kein schlechtes Buddy-Read-Buch. Also es hat genug geboten, finde ich, dass man da durchaus auch drüber reden kann.
Ja, und ich muss sagen, ich bin ja selber jetzt nicht die Person, die, wenn ich für mich alleine lese, Kurzgeschichten oder Novellen hernehmen zum Lesen. Und ich finde, die Novelle hat aber echt genug hergegeben, um wirklich eben ein netter, kurzer Read zu sein. Und ja, und vielleicht, wenn man generell auch von T. Kingfisher schon was gelesen hat, ich glaube, sie ist einfach so eine Autorin, die einfach immer sehr solide abliefert. Ich meine, nicht, dass ich so viel bis jetzt von ihr gelesen hätte, aber das ist so mein Eindruck, dass sie schon eine sehr solide Autorin, auf die man immer wieder zurückgreifen kann.
Ja, also wir haben ja schon ein paar Novellen zusammengelesen und ich habe oft das Gefühl, dass ich dann oft sagen, das war mir ein bisschen zu unvollständig oder zu kurz und ich wünschte, das wäre ein langes Buch, ein Roman. Und ich hatte bei dem das Gefühl, das ist genau richtig so, wie es ist.
Genau, und sonst kann man ja auch einfach mal in die erste Seite reinlesen oder auf die ersten paar Seiten reinlesen und ich finde, man kriegt dann eh sehr schnell einen Eindruck, ist das etwas, das einem interessieren könnte.
Ja, es ist eben auch sprachlich, finde ich. Es hat einen guten, es fließt gut dahin, wenn man das liest. Also man kann sich da richtig gut reinfallen lassen.
Und es ist auch ein Buch, also ich finde es ja wahnsinnig, wie ist die Autorin schafft, mit ganz wenig Platz alle Charaktere richtig gut zu beschreiben. Also ich hatte jeden einzelnen Charakter, auch die nur auf der Seite irgendwie vorgekommen sind, wirklich sehr gut, irgendwie einen guten Einblick in diesen Charakter und auch eine gewisse Beziehung. Und ich habe die alle recht gut verstanden, was sind das für Personen. Und das fand ich wirklich sehr überzeugend, wie sie das gemacht hat. Also das habe ich bis jetzt selten so erlebt, dass ich wirklich jede einzelne Person so gut mir vorstellen konnte. Genau, und auch in Folge 30 würden wir uns jetzt von allen Personen verabschieden, die nicht gespoilert werden wollen, weil wir starten jetzt in die Spoiler-Section ein und wie sich das eben herauskristallisiert hat, fangen wir auch immer mit einer Zusammenfassung an, wo wir auch das Ende spoilern, damit eben ZuhörerInnen, die das Buch vielleicht nicht gelesen haben, aber trotzdem zuhören wollen, auch wissen, worum es gegangen ist. Und zwar, wir lernen eben den Hauptcharakter Todling kennen. Sie ist ursprünglich als Mensch geboren, ist aber als Baby von den Feen entführt worden und bei den sogenannten Green Teeth aufgewachsen. Das sind so Wesen, die Menschen ins Wasser ziehen und sie ertränken. Und sie hat sich eben, weil sie so früh schon in der Feenwelt angekommen ist, sich zu einem magischen Wesen entwickelt. Das heißt, sie kann gewisse Zaubersprüche wirken und sich zum Beispiel auch in eine Kröte verwandeln. Und sie bewacht eben seit ein paar Jahrhunderten einen Turm, in dem jemand schläft, der oder die nicht aufwachen darf. Und wir finden dann Schritt für Schritt heraus, dass sich in diesem Turm das Feenkind befindet, mit dem eben Todling damals ausgetauscht worden war, die eben als an Todlings Stelle als Tochter von einem König und einer Königin aufwächst. Und Todling ist an den Hof geschickt worden, um darauf zu achten, dass dieses Mädchen, Fayette, nicht so viel Schaden anrichtet in der Menschenwelt. Und das gelingt ihr nicht ganz. Also je älter die Fayette wird, desto gewalttätiger wird sie. Und irgendwann müssen der König, die Königin und auch Todling einsehen, dass das so nicht weitergehen kann. Und sie entschließen sich dazu, Fayette in einem Schlaf zu versetzen. Und eben ein paar hundert Jahre später taucht dann ein Ritter auf, Halim, und trifft auf Todling. Und die beiden freuen sich an, sind auch beide eben ähnlich in ihrer Art. Und Halim ist von sehr viel Neugierde getrieben und gemeinsam mit Todling dringt er dann zum Turm vor, findet dort die schlafende Fayette wieder, die dann aber aufwacht und die beiden angreift und sie müssen sich da eben gegen sie verteidigen. Und aus dem Gerangel heraus stürzt aber Fayette aus dem Fenster und stirbt. Und damit ist eben Todlings jahrhundertelange Wache über diesen Turm beendet.
Wir beginnen gerne klassisch mit unserem Wie hat's gefallen? Was sagt ihr?
Also mir hat's sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass wir dann das ausgewählt haben, weil es war irgendwie zwischen diesem Buch und einem anderen von der T. Kingfisher. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht mehr von dem anderen. Aber es war so ein Feel-Good-Buch ein bisschen. Also ich habe das sehr gerne gelesen.
Ich auch. Ich mochte die Charaktere einfach so gern.
Die Todling und der Halim waren beide so
cute.
Es ist so cute, einfach so süß, so nett. Es sind einfach nette Charaktere. Im besten Sinne des Wortes.
Ich fand auch generell, wie es steht am Cover, ich sag das zumindest auf meinem Cover steht, also da ist eine Prinzessin eingesperrt in einem Turm, das ist nicht ihre Geschichte. Und das wird ja auch am Anfang so aufgebaut mit die Todling, die diesen Turm bewachen muss und möchte, dass bitte alle Ritter und Bauernsöhne und die versuchen da einzudringen, so, dass die verschwinden und dass die Menschen endlich vergessen, dass es diesen Turm gibt. Und das weckt eben so diese Neugier, warum, was ist da passiert? Und ich fand das so spannend, eben diese, sie wird als Kind ausgetauscht und wächst dann in der Feenwildnis auf und dieses Feenkind, das ihren Platz einnimmt und wie sich das dann entwickelt und dass sie dann diesen Zauber falsch wirkt und so. Das war einfach eine spannende Story, weil ich muss gestehen, ich brauche jetzt nicht eine moderne, also ich brauche halt nicht jetzt nochmal eine Erzählung von Don Röschen. Been there, done that, ja. Yeah. Aber diesen Twist so mit, okay, was wäre denn, also es ist ja nicht wirklich ein Retelling, sondern es ist eigentlich eine andere Geschichte, die sich die Frage stellt, was gäbe es denn für legitime Gründe, jemanden 100 Jahre lang schlafen zu lassen in einem Turm.
Mhm. Und 200 mindestens.
Oder ja, sogar. Hunderte Jahre schlafen zu lassen.
Ja.
Und das fand ich einfach eine spannende Überlegung und was dann da rausgekommen ist. Und ich fand eben auch diese starke Einbindung von Feen, Magie, Feen-Lore wirklich ansprechend.
Ich fand auch einfach handwerklich gesehen war das Buch richtig stark. Mhm. Es war immer sehr, sehr spannend und es hat oft auf so einem kleinen Mini-Cliffhanger geendet, was dich halt voll dazu animiert, dass du gleich weiterlesen möchtest. Es gab so diesen Moment, wo die Toadling, ich nenne sie gerne Toad, wo Toad sich noch an den Halim irgendwie heranschleicht, während er schläft. Das war, bevor sie dann miteinander gesprochen haben. Und er dann plötzlich nach ihrer Hand greift. Und das ist dann später nochmal gespiegelt worden, als sie dann eben in diesem Turm waren bei der Fayette und sie drüber reden, was sie denn jetzt mit ihr machen. Und dann greift die Fayette plötzlich nach Halims Hand. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie sehr... Ich fand es immer sehr, sehr spannend.
Ich muss sagen, ich habe es eh vorher bei der Tagging-Section schon erwähnt, aber die Art, wie die Charaktere beschrieben sind, also zum Beispiel die Green Thief, mit denen die Toadling aufgewachsen ist, obwohl die nur kurz vorgekommen sind, habe ich mir diese Charaktere alle gemerkt und habe mir die auch wirklich gut vorstellen können. Und auch, ich fand das so süß, wie sie dann eben für eine gewisse Zeit bei denen zurück ist und dann, als sie dann Abschied nimmt, die eine von denen, die halt nie was spricht, sondern die, deren Love Language halt das Schenken von guten Fischen ist, sie anschaut und ihr einfach diesen Fisch in die Hand drückt. Und ich war so, oh, weil ich halt genau gewusst habe, was das gerade bedeutet. Und ach, ja. Oder generell, wie sie, weil ein Thema ist ja auch, dass sie als eher nicht so schön von den Menschen wahrgenommen wird und dass sie auch sagt, aber sie sieht halt aus wie ihre Mütter, also die Green Thief, mit denen sie aufgewachsen sind, und die sind für sie alle schön, und wenn sie so ausschaut wie die, dann passt das auch für sie. Und ich finde generell auch diese Darstellung von dieser Familieneinheit mit den Green Thief einfach so herzig, einfach so, oder auch wie sie da zurückkommt und auch beschrieben wird, sie kommt zurück wie ein Kind, das nie in Frage stellen musste, dass sie ein Zuhause hat, wo sie geliebt wird. Das, ich weiß nicht, das war so süß in dem Buch einfach.
Ja. Vor allem, weil es ja dieses Entführtwerden in die Feenwildnis oder in die Feenwelt sehr brutal anfängt, unter Anführungszeichen. Also die Beschreibung mit die Green Teeth fressen halt normalerweise die Kinder. Also alle Burschen, die meisten Mädchen. Und aus dieser Prämisse wird dann aber so eine liebevolle Kindheit gezeichnet und so eine coole Community. Das fand ich wirklich dann einfach ein schöner Gegenpol. Mhm. Und auch, was du eben auch schon gesagt hast, diese Verhandlung von Schönheit und die Thematisierung von, also auch diese Dichotomie von, wir haben die schöne, aber grausame Schläferin und die, unter Anführungszeichen, hässliche, aber zutiefst gute Toadling. Und diese Gegenüberstellung, dass eben das, was wir auch von außen sehen, nicht immer das ist, was innen wiedergespiegelt wird. Fand ich auch passend für eine Märchengeschichte, unter Anführungszeichen, so ein bisschen, mit dieser Thematik.
Und ich finde, man hat auch einen guten Eindruck bekommen, eben die Menscheneltern von Toadling, wie die ticken, wie man sich die vorstellen kann. Und ich fand auch eben dass eben Toadling, wie sie da ihrer leiblichen Mutter begegnet, die halt nicht weiß, dass sie ihre Tochter ist, dass das auch so eine ganz, ganz spannende Dynamik war. Und ich finde, das habe ich, also diese bisschen schwierige Beziehung zwischen den beiden und das, dieses Gefühl, wie es für Toadling ist, eben auf diese Frau da zu treffen, das fand ich auch ganz, ganz cool umgesetzt.
Ich mochte auch, dass wir mit Halim einen muslimischen Charakter hatten, so einen muslimischen männlichen Hauptcharakter.
Wobei, da möchte ich gleich einhaken, weil genau das war auch ein Punkt, der durchaus auf Kritik gestoßen ist, auch vor allem von muslimischen LeserInnen, dass Halim zwar als Muslim beschrieben wird, aber dann gleichzeitig als in der Art, wie er handelt und woran er glaubt, als nicht sehr muslimisch gezeichnet wird.
Ja, die Einwände habe ich auch gelesen und ich frage mich dann immer, gibt es quasi nur einen Typ von einer sehr großen Bevölkerungsgruppe, also gibt es nur eine Variante, wie man einen Moslem darstellen kann, aber ich glaube, wir sind halt auch nicht die Personen, die das beurteilen können. Wir wollen hier angemerkt haben, dass es diesen Kritiken gibt. Ich fand aber den Versuch durchaus erwähnenswert, dass hier versucht wurde, eine muslimische Figur einzubauen.
Ich habe das ein bisschen so gelesen, also es gibt ja aus allen Religionen Leute, die jetzt vielleicht christlich aufwachsen, jetzt aber nicht religiös sind. Und so war es für mich, okay, er ist culturally muslimisch, aber sieht sich jetzt selber nicht unbedingt als super religiös.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch beim Lesen zuerst auch gefreut, okay, ein muslimischer Charakter, vor allem eben in Rolle des Ritters, als eventuell auch des Love Interests. Aber ich muss dann den Kommentaren schon so weit recht geben, somit da schreibe ich einmal einen muslimischen Charakter und dann mache ich ihn möglichst nicht muslimisch. Vor allem, weil, so wie ich die Kommentare auch gelesen habe, das nicht nur war, dass er sich als nicht sehr religiös beschrieben hat, sondern auch, dass die kulturellen Aspekte, die er beschrieben hat, irgendwie nicht so ganz gepasst haben. Ja, also ich verstehe auch die Kritikpunkte sehr wohl. Mir ist es selber nicht so aufgefallen beim Lesen, aber weil ich halt auch nicht ganz so diesen Blick natürlich drauf habe. Weil ich mich da auch nicht so super auskenne in dem Thema.
Ja, ich glaube, wir haben das in anderen Episoden eh auch schon geschrieben. Wir finden diese Bestrebungen, einfach andere Gruppen auch einzubauen in Geschichten, gut. Und es ist aber ganz wichtig, dass es eben diesen Austausch auch gibt und die Kritik, damit die AutorInnen daraus auch lernen können.
Genau, und vor allem, ich finde es auch immer wichtig, dazu zu sagen, die Lösung jetzt nicht, dass halt alle weißen Cis-Autorinnen jetzt halt auch über andere Kulturen schreiben, sondern vor allem, dass auch Personen, auch einfach Personen aus anderen Kulturen Bücher veröffentlichen können. Und dass es eben nicht nur immer die gleichen weißen Cis-Stimmen aus UK und den USA sind, die Gehör finden, sondern eben möglichst diverse Stimmen Gehör finden in der Bücherwelt und dass eben Werke von vielen verschiedenen Menschen publiziert werden. Ja, also möglichst viele Own-Voice-Stories, wie halt das Schlagwort ist. Also Personen, die von ihren eigenen Lebenserfahrungen auch schreiben können.
Ich fand das Setting ganz spannend. Auch da habe ich Kritikpunkte dazu gelesen, wobei ich persönlich sage, es ist ein bisschen nitpicky, weil wir interpretieren es so ein bisschen, als wäre es unsere Welt. Also es werden konkrete, also abgesehen davon, dass der Charakter eben Muslim ist, es werden über die Sarazenen gesprochen oder so irgendwelche, also Begriffe, die durchaus sozusagen in unserer Welt vorkommen. Das heißt, wir gehen ein bisschen davon aus, dass es unsere Welt ist. Gleichzeitig ist es halt aber, gibt es halt keine Entsprechung für dieses Fantasy-Königreich, wo eine Dornenhecke, das ist halt nie passiert, also es ist ja trotzdem eine Verfremdung unserer Wirklichkeit. Aber ich fand es ganz spannend, weil am Anfang so ein bisschen im Zeitraffer beschrieben wird, was Todling so um dieses Königreich herum beobachtet. Und da eben so die Händler, die kommen, die so ein bisschen Völkerwanderung beobachtet oder wie sich irgendwie dieser Weg zu einer Handelsstraße ausbreitet. Dann kommt die Pest offensichtlich, also so beschreibt sie es nicht, aber, also so sagt sie es nicht, aber sie beschreibt Dinge, die wir als klar kodiert lesen. Oh, okay, da ist offensichtlich irgendeine große Krankheit ausgebrochen. Und ich fand das ganz spannend, sich diese Dinge, die in unserer Welt passiert sind, einfach auch durch diesen Blick dieser Figur zu sehen, die da halt über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zuschaut. Und da also auch irgendwie, ja, so ein bisschen, dass es nicht komplett eine Fantasy-Welt ist. Weil selbst wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ein fantastisches Setting, dann hat das zumindest gewisse Gemeinsamkeiten mit unserer Welt und die fand ich einfach spannend zu beobachten. Besonders in so einem Zeitraffer, der so von einer Person, die eigentlich nicht weiß, was passiert, sondern die nur zuschaut, was halt in ihrer Umgebung passiert.
Einen Charakterzug an der Todling, den ich auch irgendwie spannend gefunden habe, ist, dass es sich die ganze Zeit auch so unterschätzt. Also wir hören ja auch im Buch immer wieder, was für große Zauber sie eigentlich spricht. Und sie tut immer so, wie wenn sie ganz, ganz schwach wäre. Oder auch, wie sie beschreibt, ja, sie hat halt diese Dornenhecke da gebaut, aber dass gerade sie da jetzt auf die Fayette aufpassen muss und was kann sie schon. Und wo sie dann aber beschreibt, wie eben Halim sich durch diese Hecke kämpft und dann auch einsehen muss, das war schon ein ordentliches Hindernis, was sie da gebaut hat. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass sie bis zum Schluss das nicht so ganz gesehen hat, was für ein Mensch ist und welche Kraft sie auch hat. Das ist leider nicht passiert, das sehen halt wir als LeserInnen. Aber ich glaube, sie hat halt bis zum Schluss eher den Eindruck, dass sie sehr schwach und unbedeutend ist.
Ja, wobei, ich glaube schon, dass, also wir haben ja dann am Schluss dieses Gespräch mit der Göttin, also die Göttin, die nochmal kommt. Und
ach Gott, ja.
Wo sich dann herausstellt, dass, also die Geschichte ist, dass diese Changeling-Kinder sind ja von irgendwelchen Feenhöfen, Und die werden von anderen Feenhöfen quasi entführt und dann in die Menschenwelt gesteckt, weil sie dort in Wirklichkeit halt unglücklich sind, weil sie das irgendwie nicht so wirklich als Realität wahrnehmen. Das wird ja auch bei Lafayette beschrieben. Und entsprechend weiß halt die Hasengöttin, sie muss jemanden dorthin schicken, um zu verhindern, dass dieses Feenkind da großen Schaden anrichtet. Aber sie weiß auch, sie kann in Wirklichkeit nicht eingreifen, weil das ist halt das Kind von irgendeinem adeligen Feen, wie auch immer.
Von einem Feenadelshaus.
Danke, also einem Feenadelshaus. Und da will sie sich sozusagen politisch nicht einmischen. Aber Toadling, die ja eigentlich die rechtmäßige Prinzessin ist, die rechtmäßige Erbin, die darf sich einmischen, weil es ist eigentlich ihre Geschichte. Es ist sozusagen ihr Schicksal, das hier verändert wurde. Das heißt, sie darf die Fayette umbringen, im Endeffekt, ohne dass es politische Konsequenzen im Feenreich gibt. Und dieses, ja, hast du es endlich hinbracht, ne? Dass du sie, also die Göttin war dann am Schluss nicht sehr mitfühlend, sondern mehr so mit, na endlich, ja, wir haben jetzt ein paar hundert Jahre drauf gewartet, ja.
Ja, weil eigentlich war von Anfang an klar, dass irgendwer die Fayette einfach umbringen muss und Toadling hat das halt nicht übers Herz gebracht.
Ich fand das aber auch erstes Mal natürlich, darum mögen wir Toadling als Charakter ja, weil sie gut ist und versucht, diesem Kind irgendwie gerecht zu werden die Dinge, also probiert ja auch irgendwie Mitgefühl mitzugeben. Und ich fand es eben auch ganz spannend, dass die Eltern, also König und Königin, also der Vater, der zwar durchaus sieht, dieses Kind ist oder dieses Wesen ist böse, aber er kann sie halt trotzdem nicht umbringen, weil das ist seine Tochter und er kann sie auch nicht umbringen lassen in dem Sinne.
Ich glaube, für das wäre er bereit gewesen. Also ich glaube, wenn jemand anders sie umbringt, das wäre sogar für ihn
okay. Genau, gewesen. Aber ich glaube, es war irgendwie so mit, er kann es nicht anordnen.
Er wollte die Entscheidung nicht treffen.
Genau, er wollte die Entscheidung nicht treffen. Und die Mutter, die aber ganz klar sagt, also die Mutter glaubt halt, dass das Kind verflucht wurde. Also dass es ein Fluch ist, der dieses Kind so macht, wie es ist. Und die halt sagt, das ist nicht ihre Schuld und es ist halt trotzdem ihr Kind. Und sich eben dann auf diesen Schlaf einigen. Und das fand ich schon, also zum einen nachvollziehbar und zum anderen irgendwie auch irgendwie positiv, dass hier einfach nicht gesagt wird, okay, das ist jemand, der offensichtlich irgendwie in die Menschenwelt nicht mit hineinpasst im Sinne von Moral und Mitgefühl, weil sie das einfach nicht haben kann, weil für sie diese Menschenwelt nicht real wirkt. Aber trotzdem wird sie nicht einfach exekutiert, sondern man entscheidet sich mal hier für diese Schlafvariante in der Hoffnung, dass sich vielleicht noch irgendwas ergibt, man irgendeine andere Lösung findet.
Vor allem Toadling schreibt ja auch, also nachdem Fayette aus dem Fenster gefallen ist, wenn sie noch irgendwas hätte machen können, also wenn sie noch nicht sofort gestorben wäre, sondern nur schwer verletzt gewesen wäre, hätte Toadling sogar versucht, sie zu heilen und zu retten. Also das ist ja bis zum Schluss, ist sie diesem Grundsatz treu geblieben. Und ich muss gerade sagen, ich habe beim Lesen schon oft gedacht, ja, warum bringt sie nicht einfach um? Aber Sarah, ich muss dir jetzt vollkommen recht geben, ja. Die kann halt auch nicht aus ihrer Haut, dieses Mädchen.
Ja, ich fand das Ende gut so, wie es war. Weil es gab dann eben diesen Moment, wo beschrieben wurde, dass die Fayette aus dem Fenster fällt und dann ist das Kapitel zu Ende und du weißt in dem Moment nicht so genau, wie oder warum sie jetzt aus dem Fenster gefallen ist. Und ich weiß noch, in meiner Sprachnachricht habe ich irgendwie gesagt, ich fände es so lustig, wenn der Halim sie jetzt so gepackt hat und aus dem Fenster geworfen hätte. Aber das hätte halt auch zu seinem Charakter nicht gepasst. Und es hätte, genauso wie es nicht zu Toads Charakter gepasst hat, dass sie einfach umgebracht hätte. Auch wenn das für uns so die obvious Lösung gewesen wäre. Die Sarah hat das, glaube ich, klassisch neutralisieren genannt. Über das habe ich sehr gelacht. Aber dass sie dann einfach in diesem Handgemenge, der Halim sagt irgendwie, sie hat halt angegriffen und hat sie schon gestoßen, aber er hat jetzt nicht unbedingt gewollt oder das Ziel gehabt, dass sie jetzt aus diesem Fenster rausfällt. Und irgendwie war das so ein Ende, das gepasst hat einfach für alle, also für alle Charaktere.
Und ich finde, man hat auch in dem Ende auch noch gesehen, dass Fayette wirklich ganz, ganz viel böses Potenzial gehabt hat, der auch beschrieben wird, wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, ihre Feenmächte kennenzulernen oder nicht noch von diesem Schlaf erschöpft gewesen wäre, die hätte auch fast anfangen können zu fliegen. Also die hätte das auch fast überleben können, wenn man ihr noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hat. Also somit, die war jetzt nicht nur so, dass sie halt ein schwieriges Kind ist oder halt Tiere drangsaliert, sondern da war echt ganz, ganz viel böses Potenzial in dieser Person gesteckt. Vor allem so ein Potenzial, das man dann auch nicht mehr bändigen kann. Also das ist jetzt keine Person, die ich einsperren kann oder so, sondern die wäre sehr, sehr mächtig geworden. Aber da stecken ganz viele philosophische Fragen drin, aber da möchte ich jetzt eigentlich mein Zeichen nicht reinstecken.
Ja, ich kann nur sagen, dass das durchaus auch etwas war, was bei den Kritiken aufgegriffen wurde. Dass es so ein bisschen ein Born Evil, also böse geboren Narrativ bedient, mit dem ich mich jetzt gar nicht so, also gedanklich auch nicht so auseinandergesetzt habe, weil es ist halt ein Feenkreatur und es wird ja durchaus auch thematisiert, wie Feen funktionieren und was die alles lustig finden, hahaha, und dass das Problem ist, wenn die halt in der Menschenwelt landen und dort halt auf lauter Leute treffen, die ihnen nichts entgegenzusetzen haben. Aber ich verstehe, dass das sozusagen durchaus auch eine Thematik ist, die vielleicht hier aufstößt. Ne? Mhm. Also, wobei ich das schon ein bisschen relativ muss, sie wird schon beschrieben, als sie ist böse geboren, aber die Todling, glaube ich, sie hatte schon diesen Einblick mit, für sie wirkt das halt alles nicht real. Das ist nicht, für sie wirkt das irgendwie wie, ja, Virtual Reality, I don't know. Also sie hat nicht diesen Bezug zu dieser Welt. Und das andere ist, dass halt Wechselbalg, Mythologie historisch gesehen ein bisschen problematisch ist, weil das natürlich oft Kinder mit Behinderung waren oder neurodivergente Kinder und das dann sozusagen als Wechselbalg abgestempelt wurde, damit man denen halt nicht mit Menschlichkeit begegnen musste. Und ich verstehe, dass das sozusagen in unserer Realität ein Ding ist, aber es ist nicht, also es wird in der, im Narrativ der Geschichte schon argumentiert, nein, wir reden hier nicht von, also das ist kein Mensch, das ist eine übernatürliche Figur, und wie du sagst, die halt dann auch Fähigkeiten hat, dem man nicht mehr Herr werden kann. Aber ich verstehe, dass das halt dann auch ein bisschen sozusagen sauer aufstoßen kann.
Fahler Beigeschmack, dieses Element aufzugreifen. Ja.
Und auch, dass es halt ein sehr relativ klares Schwarz-Weiß-Denken ist, Todling ist die Gute, Fayette ist die Böse, dass wir es eigentlich also in Wirklichkeit total gerechtfertigt finden, dass Todling dann irgendwie, also den Tod herbeiführt, ist ja nicht gar nicht so. Aber wir hätten eigentlich alle verstanden, wenn sie einfach umbringt.
Das erschreckt mich ein bisschen, weil zum Beispiel in unserer echten Welt und nicht in einem Buch stattfindet, ist für mich klar, dass Todesstrafe nicht in Ordnung ist für mich. Und aber spannend, wenn man eben in so einem Fantasy-Setting ist, wo man halt so klar zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, man da plötzlich nichts dagegen hätte, wenn da eine Person einfach umgebracht wird. Ah ja, gibt mir gerade ein bisschen zu denken.
Ich würde da auch sagen, es ist halt immer noch eine Märchen-Nacherzählung und ein Märchen, das sind halt die Dinge schwarz-weiß.
Richtig, das ist das, was ich auch sagen wollte. Also ein Märchen hat klare gute und böse Charaktere und in einem Märchen muss das Gute am Ende siegen und das Böse bestraft werden. Das ist eigentlich, das ist das, was ich meinen ErstklässlerInnen beibringe, wenn sie ein Märchen schreiben. Ja? Und entsprechend würde ich sagen, wenn man das irgendwie nicht mag, dann weiß ich nicht, ob Märchen-Retellings in dem, auf dem Level etwas, dass das Richtige ist, quasi.
Ja.
Ich glaube schon, dass man es auch nuancierter hätte machen können, aber es hat mich zumindest nicht gestört, weil es eben, ja, dieses, finde ich, klar aufgebaut war, woher diese Bosheit unter Anführungszeichen kommt. Dadurch, dass wir uns eben noch in Märchen-Territory befinden.
Und vor allem, weil er gerade Todling als Charakter schon zugeben musste, natürlich auf dem Blatt Papier wäre die Lösung, dieses Kind umzubringen, aber eigentlich kommt das nicht in Frage, ein anderes Wesen umzubringen für sie. Und das, durch das, dass das ja auch drinnen war und dass es bis zum Schluss sie diesen Schritt nicht machen wollten und selbst aktiv dagegen eingeschritten wären, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Also ich finde, das war halt auch so ein wichtiges Element, um zumindest diese Nuance auch reinzubringen, ja. Also ich finde es schade, dass Todling bis zum Schluss nicht gesehen hat, was für ein starker Charakter sie eigentlich ist.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das für Todling wichtig gewesen wäre, sondern was halt dann am Schluss kriegen und was, finde ich, wichtig war, ist, sie kommt am Schluss zu ihrer Familie zurück und sie hat dann aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte aber noch ein bisschen in der Menschenwelt bleiben und dort mit dem Halim Dinge erleben. Sie kriegt dann quasi ein Leben, in dem sie Dinge entscheiden kann, nämlich nicht nur, was isst sie als nächstes, sondern was, glaube ich, auch dezidiert angesprochen wird. Ne? Also sie hat noch nie die Möglichkeit gehabt, einfach sich zu überlegen, was sie als nächstes in ihrem Leben machen möchte. Und das, fand ich, war das Wichtige. Und ob sie jetzt erkennt, dass sie wirklich powerful ist, wir wissen es. Und ich glaube, auch der Halim checkt das. Also nicht, weil es jetzt so auf den Seiten steht, aber ich meine, sie hat diesen ganzen Zauber gewirkt und die ganze Hecke entstehen lassen und diesen mehrere hundert Jahre andauernden Schlaf. Ich glaube, der Halim durchschaut das schon.
Apropos Halim, war das eine Liebesgeschichte? What's your take on that?
Ich weiß nicht. Es hat so irgendwie das Potenzial gehabt, so die leichten Anfänge sein zu können. Aber ich bin irgendwie voll zufrieden mit dem Punkt, wo diese Beziehung in Anführungsstrichen geendet hat. Das ist so ein, die finden sich also sympathisch und vielleicht werden sie Freunde und vielleicht irgendwie mehr, aber wir wissen es nicht. Ja. Und sie wissen es auch noch nicht und irgendwie fand ich das gut.
Ich finde, dass schon sogar noch ein bisschen mehr angedeutet war. Also ich glaube schon, dass das durchaus angelegt war in der Geschichte, dass man das reinlesen kann. Dass man liest, dass man die als zukünftiges Pärchen irgendwie imaginiert. Auch weil er ja irgendwie sagt, ja, sie ist zwar nicht besonders hübsch, aber er eben auch nicht. Er ist auch nur halt irgendein ein Ritter und er möchte sie seiner Mutter vorstellen. Also es waren schon so ein paar Dinge, wo man sich denkt,
Und es gab diesen Kuss auf die Stirn, wo ja auch so beschrieben wird, dass beide jetzt nicht so richtig wissen, wie sie das interpretieren sollen. Und das ist halt irgendwie passiert. Und sie spürt das ja auch auf ihrer Stirn, auch als sie dann eben zurückkehrt zu den Green Teeth, diese Stelle, wo er sie geküsst hat und wo er sie so ein bisschen wie ein Mal jetzt trägt und so. Also ich muss ja sagen, ich wäre am Anfang nicht ganz sicher, ob Halim jetzt wirklich die Person ist, als die er sich zeigt. Also es hätte auch sein können, dass er sie da irgendwie sie auch ausnutzt, um eben zu diesem Turm zu kommen und sie da auch anlügt. Aber ich habe dann schon im Laufe der Zeit akzeptiert, dass er wirklich so ein lieber Kerl ist, wie er sich präsentiert. Aber ich habe die Vibe schon gefühlt und ich fand das auch süß. Aber ich finde, es hat auch gepasst an dem Punkt, wo es dann aufhört. Da bin ich ganz bei dir, Lynn.
Sie waren halt so richtig süß, awkward miteinander. Das war's nicht. Es war einfach cute.
Ja, wo sie sich aus Versehen in eine Kröte verwandelt und dann halt runterfällt und er ganz, seine Reaktion ist halt, sie möglich, also aufzufangen und er so, um Gottes Willen, ist dir jetzt gerade nichts passiert und das fand ich auch so eine süße Art, damit umzugehen, dass diese Frau, die da vor mir steht, sich jetzt in eine Kröte verwandelt. Die waren wirklich sehr herzig miteinander. Was sagt sie eigentlich generell zum Ende vom Buch, wie das dann aufgelöst worden ist?
Ich war zuerst ein bisschen traurig, weil es gab dann, also nach der Situation mit der Fayette, ich weiß nicht mehr, schlagen sie irgendwo ihr Lager auf, ich weiß nicht, ob das noch in dem Keep ist oder dann schon draußen. Und dann kommt eben diese Hasengöttin zur Toad und bietet ihr halt an oder sagt, sie kann jetzt wieder zu ihrer Familie zurück und die Toad sagt halt sofort ja. Und ich habe mich super gefreut für die Toad, weil das war dann noch die voll süße Situation mit der Familie, wie du vorher noch gesagt hast. Aber ich war so, aber sie hat jetzt nicht Tschüss gesagt zu Halim. Und das hat mich urtraurig gemacht und es hat mich schon beschäftigt, bis dann halt eben dieses Gespräch mit ihrer Familie war, von wegen, ja du, die Zeit vergeht hier ja anders als in der Menschenwelt, was ich bis dahin wieder komplett vergessen hatte. und wenn du zum Halim zurück willst und mit ihm Zeit verbringen willst, dann mach das und danach komm halt wieder zurück nach Hause. Und für uns wird dann, also wir leben ja eh ewig, nimm dir die Zeit und mach das. Und das fand ich irgendwie voll süß. Also ich war sehr glücklich mit dem Ende dann.
Ich finde auch generell, dass eben Fayette keine Gefahr mehr darstellt für die Welt, aber gleichzeitig sie bis zum Schluss nicht diesen Schritt gemacht haben, ihr etwas anzutun und dass eben Toadling dann auch dafür sorgt, dass sie eben begraben wird und dass er wohl auch trauert. Das hat für mich auch einfach sehr gut noch in diese Geschichte reingepasst. Also eben auch, dass er dann nochmal zurückkommt, aber sehr wohl dann auch mit dem Halim noch eine gewisse Zeit verbringt. Ich hätte am Anfang nicht sagen können, wie ich gern hätte, dass das Buch endet, aber irgendwie war das perfekte Ende für die Handlung, die wir da vorfinden und vor allem auch für die Charaktere, die wir da vorgefunden haben in dem Buch.
Wir werden ganz sicher nicht vergessen, uns von unserem Publikum zu verabschieden. Entsprechend sagen wir an dieser Stelle Tschüss.
Ciao.
Und Baba.
Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram unter die_erste_Seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an erste Seite.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.